Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Arrive au barrage de Markala. On va traverser qui est de 800 mètres.
Wir sind unterwegs am Niger in Mali, Westafrika.
Et sur le barrage sert de retenue d'eau.
Wir überqueren den Damm von Markala, der hier in der Nähe der Stadt Ségou die mächtigen Fluten des Niger staut.
Le canal à partir de Pointe à Forme donne la forme de la lettre A. C'est pour cela on a dénommé Pointe.
Am Steuer sitzt Papa Touré. Er ist Unternehmer, Reisanbauer und er kennt sich gut aus hier im inneren Delta des Niger. Wasser, überall Wasser, kanalisiertes Wasser und überall Reisfelder. Reisfelder, soweit das Auge reicht. Hier im inneren Delta des Niger, im Herzen der Republik Mali, mitten in der Sahelzone, liegt die Reiskammer Malis. Hier wird der beliebte inländische Reis angebaut auf 82.000 Hektaren, eine stetig wachsende Bevölkerung, meist Arbeitsmigranten aus benachbarten Ländern, arbeitet hier auf den Feldern. Eine Frau, in Lumpen gekleidet, liest Ähren auf, die bei der Ernte liegen geblieben sind. Sie ist arm, wie die meisten der Männer und Frauen hier. Eine Eingewanderte, eine landlose Landarbeiterin, die hier im weiten Delta des Niger ein Auskommen sucht. Die Landbesitzer, sie leben meist in der Stadt, in Ségou, zahlen ihren Arbeitern einen mickrigen Lohn. Für sie, die Landbesitzer, ist der Anreiz, mehr Land zu bebauen, klein, denn die Investition für die Bewässerung ihrer Felder müssen sie selber tragen. Hunderttausende Hektaren im weiten Schwemmland liegen brach. Das haben einige gemerkt. Die Chinesen.
On a dépassé le canal de Bewani. C'est un canal aussi qui est souci, mais qui est exploité par des Chinois.
Avec des Chinois.
Avec des Chinois et les mêmes Chinois encore.
Die Chinesen, sagt Papa Touré. Die Chinesen hätten sich weit draußen tausende Hektaren gesichert und dazu den Wasserzufluss eines ganzen Kanals. Sie produzierten, erzählt Papa Touré, mit chinesischen Maschinen unter chinesischer Leitung, mit chinesischen Arbeitern. Das geht hier einfach so, fragte ich Papa Touré, in diesem armen Land in Mali, das immer wieder von Trockenheit geplagt ist, von Hunger, dass Chinesen sich hier Land erwerben, Reis anbauen, weit weg von zu Hause? Seine Antwort lakonisch.
Vous savez, au Mali, on s'est dit, puisque les Chinois, ils viennent d'arriver, qu'il a les moyens de venir aménager leur terre, les gens n'y disent rien.
Alors qu'est-ce que c'est? Nun ja, die Malier sagten sich, wenn die die Mittel haben, die Chinesen, wenn sie die Technologie haben, warum nicht? Ein Fall von Landgrabbing, zu Deutsch so viel wie sich Land unter den Nagel reißen oder Land annektieren. Für die Chinesen, die in Mali Reis anbauen, gibt es im Land selber keine präzise Zahlen, wie viel sie da produzieren und für wen genau. Die Nichtregierungsorganisation Grain immerhin hat herausgefunden, dass hinter dem Projekt keineswegs die Volksrepublik China steht, sondern dass libysche Investoren im Hintergrund tätig sind, dass aber die Produktion selber durchaus in Händen von Chinas größtem Saatgutproduzenten für Reis steht, von Yuan Longping. Und dass das Reis nicht nach China geht, wie manche in der Region Ségou vermuten, sondern nach Libyen. Libyen, das Land in der Wüste, ohne viel fruchtbares Land. Libyen, das jedes Jahr 177.000 Tonnen Reis importiert. Landgrabbing in einem der ärmsten Länder der Welt, chinesische Landarbeiter, die für die Libyer arbeiten, und bereits stehen die Nächsten an. Der britische Mischkonzern Lonro, der sich bereits in Angola 100.000 Hektaren Land gesichert hat und mit Malawi in Verhandlungen steht, möchte in Mali 25.000 Hektaren Land übernehmen. Für Reis, für den Export. Landgrabbing, das Ansichreißen von Land, es findet überall auf der Welt statt, vor allem aber in Afrika und in Fernost. Hier sichern sich asiatische, arabische, aber auch europäische Konzerne und staatliche Agenturen Hunderttausende, ja Millionen von Hektaren, um Nahrungsmittel oder Biotreibstoffe für den eigenen Bedarf anzubauen. Bereits eine Fläche so groß wie ein Viertel der Ackerfläche Europas ist so in die Hände ausländischer Investoren gefallen, Tendenz stark am Steigen.
Also das Phänomen, dass Firmen oder Staaten Land anbauen in Entwicklungsländern, das gibt es seit dem Kolonialismus. Auch Bananen oder Kaffee oder Ananas werden von großen Konzernen schon lange in Drittweltländern angebaut.
Das sagt Miges Baumann, Entwicklungsexperte und Leiter des Ressorts Entwicklungspolitik bei der Entwicklungsorganisation Brot für alle. Neu aber ist,
das Rauben in riesigem Umfang, eben dieses Landgrabbing, das alle Dimensionen, die wir bisher kannten, übersteigt. Und das hat vielleicht drei Ursachen.
Drei Ursachen für das Landgrabbing, das Ansichreißen von Land, nennt Miges Baumann von der Entwicklungsorganisation Brot für alle. Es hat zu tun, erstens,
mit den drei Krisen, die wir haben. Die Ernährungskrise, wo im 2008 die Preise so explodiert sind. Es hat zu tun mit der Klimakrise, wo man langfristig sehen kann, dass die Nahrungsfrage, die Wasserknappheit und andere Probleme immer größer werden. Und es hat zu tun jetzt mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo Firmen merken, dass Land halt immer noch ein sicheres Investitionsgut ist, das nicht plötzlich entwertet wird.
Um es vorwegzunehmen, es geht um ein Geschäft. Die meisten Länder, die in fernen Ländern Land an sich reißen, tun dies über Agrokonzerne, die ihre Investitionen über den Kapitalmarkt finanzieren.
Das ist alles ein gutes Geschäft, und wenn das Geschäft nicht aufgehen würde, dann würde das niemand machen. Es hat also nichts zu tun mit Entwicklungshilfe oder mit Entwicklungszusammenarbeit, auch wenn gesagt wird, es gibt jetzt Investitionen in Entwicklungsländer. Aber diese Investitionen gehen meistens einfach so weit, dass, sei es jetzt Beispiel Saudi-Arabien im Sudan, etwas anbauen kann und dann effizient die Produkte wegtransportieren kann. Also vielleicht gibt es schon einen Flughafen oder bessere Straßen, aber das ist alles im Zusammenhang mit dieser Investition, die jetzt, sagen wir, Saudi-Arabien in diesem Land macht.
Motor hinter dem Ganzen sind die spekulativen Gewinne, die letztes Jahr im Nahrungsmittelsektor gemacht wurden. Da haben die Investoren eines gemerkt, dass die Investitionen in Food und in Agro auf lange Frist hinaus rentabel sind.
Nachdem die Häuser- und die Hypothekenkrise ausgebrochen ist, da hat man das Geschäft gesucht eben in Nahrungsmitteln, das hat die Preise hochgetrieben. Und dann natürlich mit dem ganzen Kollaps dieses Casino-Systems sind jetzt die Preise auch wieder runtergekommen. Aber das Geschäft mit Land ist sicher das sicherste Geschäft.
Allein im Sudan, dem bürgerkriegsgeschüttelten Land, haben die folgenden Länder Land genommen. Ägypten hat sich Land für die Produktion von 2 Millionen Tonnen Weizen gesichert. Jordanien nimmt 25.000 Hektar Land für Lebensmittel und Viehwirtschaft in Anspruch. Mindestens 10.000 Hektar für Gemüse und Viehfutter gehen an Saudi-Arabien. 690.000 Hektar für den Anbau von Weizen gehen an Südkorea. 378.000 Hektar haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate für verschiedenste Landwirtschaftsprodukte gesichert. Einen Vertrag über 400.000 Hektar hat die George Capital, ein amerikanischer Investor, im Bürgerkriegsgebiet abgeschlossen. Macht zusammen in einem der ärmsten Länder dieser Welt eine Fläche von mindestens 1,5 Millionen Quadratkilometer. Das ist, um sich das vorzustellen, etwa die Fläche des Kantons Aargau. Eine absurde Situation, sagt Miges Baumann.
Im Sudan, wo viele Ländereien verpachtet wurden langfristig und dass die Nahrungsmittel nach Saudi-Arabien und in die Golfstaaten exportiert werden und gleichzeitig muss Nahrungsmittelhilfe geleistet werden von der internationalen Gemeinschaft, weil wegen Konflikten und anderen Problemen ganz viele Leute auf dem Land hungern.
Zwei verschiedene Strategien der Landnahme zeichnen sich ab. Man müsse, sagt Miges Baumann,
zwischen denen Länder unterscheiden, die Nahrung für die eigene Bevölkerung suchen. Das ist zum Beispiel China, das sind auch die saudi-arabischen Golfstaaten. Die haben zwar viel Land, aber das ist nicht fruchtbar. Sie haben eine Bevölkerung, sie haben viel Geld und für sie ist es billiger, Land irgendwo in anderen Staaten, in fruchtbaren Boden zu kaufen oder langfristig zu mieten und dort die Nahrungsmittel anzupflanzen.
Und auf der anderen Seite Nahrungsmittelkonzerne, die auf eine neue Osse bei den Lebensmitteln spekulieren, aber nicht nur. Viele setzen auch auf Biotreibstoffe, geben vor. Sie würden zum Beispiel die anspruchslose, ölhaltige Pflanze Jatropha anpflanzen, um daraus Öle und Biotreibstoffe zu gewinnen.
Dort, wo diese Jatropha-Pflanze angebaut wird, der wird nachgesagt, und das ist so, die würde auf kargen Böden wachsen können. Aber ich habe das selber in Tansania gesehen, das ist nicht das, was jetzt gemacht wird, sondern es werden Hybridsorten, ganz kleine Sorten gezüchtet, die, wenn man die Früchte erntet oder die Nüsse, da muss man dann nicht mehr auf die Bäume klettern oder hohe Leitern aufstellen, sondern man kann mit den Maschinen durchfahren. Diese Sorten werden auf sehr fruchtbarem Land angebaut, werden bewässert, und das ist dann das, wo es eine Konkurrenz gibt zu Nahrungsmittelproduktion für die lokale Bevölkerung.
Eine Firma, die im großen Stil Land für Biotreibstoffe aufkauft, ist die Flora EcoPower mit Sitz in Gauting, Deutschland. Die Flora EcoPower mit dem grün klingenden Namen hat sich in Äthiopien bereits 13.000 Hektar Land für die Anpflanzung von Jatropha gesichert. Geschäftsführer Hans-Peter Korak ist bereits unterwegs nach Malawi, wo die Flora EcoPower sich weitere abertausende Hektar Land sichern will. Man gibt sich grün, ökologisch und sozial engagiert, aber es wird aus den Unterlagen, die auf der Webseite der Firma abrufbar sind, nicht klar, wie die Flora EcoPower mit der ansässigen Landbevölkerung umgeht, und es ist auch nicht ersichtlich, ob irgendetwas vom Gewinn an die lokale Bevölkerung abgeht. Das möchte man von der Flora EcoPower wissen und ruft an, aber die Firma verweigert jede Auskunft. Der Geschäftsführer Peter Korak sei auf unbestimmte Zeit nicht erreichbar, heißt es. Auch eine andere Firma, die im Landgrabbing tätig ist, der britische Konzern Lonrow, hervorgegangen aus einem Konzern mit tiefen Wurzeln im britischen Kolonialismus, will nicht über das reden, was sich auf den firmeneigenen Plantagen für Reis in Mali, Malawi und Angola so tut. Man hält sich bedeckt, diskret und vertraut darauf, dass kaum jemand die Reise in die weit entfernten Länder unternehmen wird, um zu begutachten, wie die Verhältnisse auf den Plantagen wirklich sind. Sie fürchten eines, dass ans Licht kommt, wie wenig ihre Geschäftspraktiken mit den Interessen der Landbevölkerung vor Ort in Einklang zu bringen sind. Für Miges Baumann von der Entwicklungsorganisation Brot für alle ist klar, dass die lokale Bevölkerung nichts von den Agro-Großprojekten der ausländischen Investoren hat.
Die Technologie, die dann verwendet wird, das fängt bei den Sorten, die angepflanzt werden, an. Die brauchen hohe Düngereinsätze, die brauchen Mechanisierung, die brauchen Bewässerung, die brauchen viel Kapital. Und das Produkt, das dann rauskommt, das muss dann international vermarktet werden und das bleibt nicht im Land für die Bevölkerung.
Und gravierender noch?
Bei diesen industriellen landwirtschaftlichen Methoden, da wissen wir seit langem, dass das auf die Dauer die Böden kaputt macht, die Wasserreserven versiegen und am Schluss eigentlich nicht viel übrig bleibt, das nachhaltig wirken kann.
Und es verschwindet auch, was für viele Länder das eigentliche Kapital ist, das lokale Wissen der Bäuerinnen und Bauern.
Die Bauern, die eigentlich dort waren, die Bauernfamilien, die sind nicht mehr Bauern, die verlieren ihr Wissen, die verlieren ihre Kultur, ihre Identität. Auch wenn sie vielleicht sogar noch einen Job haben auf diesen Plantagen oder auf diesen Großbetrieben, es ist nicht mehr dasselbe und das hat auch gravierende Auswirkungen.
Bleibt die Frage, warum lassen es Regierungen wie die Regierungen von Mali, von Malawi, von Angola, des Kongo, aber auch viele asiatischer Länder zu, dass auf ihrem Territorium Nahrungsmittel oder auch Futtermittel für fremde Staaten angebaut wird? Miges Baumann.
Aber generell kann man sagen, dass im Jahr 2008, als die ganze Hungerkrise hochkam und alle darüber gesprochen haben, wurde gefordert, dass man in die Landwirtschaft investieren soll, mehr Geld in die Landwirtschaft stecken soll. Und diese Regierungen haben vielleicht das Gefühl, wenn sie jetzt so einen Großinvestor ins Land lassen, dann würden sie das machen. Aber das ist nicht das Ziel, dass man jetzt einfach Ländereien verpachtet und produziert fürs Ausland, sondern die Idee wäre ja, dass man die Kleinbauern stützt, denen Unterstützung bringt, die Agrarforschung national so ausrichtet oder wieder aufbaut, dass sie für die Kleinbauern nützlich sind, Bewässerungssysteme für die Bauern, weil es sind immer noch die Kleinbauern, die die lokale Bevölkerung ernährt, etwas anpflanzen und das auf den Markt bringen.
Ein Missverständnis also, wollte man Landgrabbing mit Fortschritten im Agrarsektor gleichsetzen. Im Gegenteil, Landgrabbing birgt auch politische Risiken, indem die Wegnahme von Land zu politischer Instabilität führt. Das Beispiel Madagaskar ist illustrativ, wo der koreanische Konzern Daewoo ein direkter Auslöser der Unruhen und Wirren war.
Diese koreanische Firma wollte 1,3 Millionen Hektaren Land in Madagaskar kaufen oder langfristig mieten. Und das war mit ein Hauptgrund, weshalb es zu diesen Unruhen kam, die dann in einen Regierungswechsel geführt haben. Und der neue Präsident hat dann auch gleich diesen Deal wieder gestoppt. Obschon die koreanische Firma, die wird sich hier nicht einfach jetzt aufgeben, die wird sich andere Plätze suchen, wenn nicht in Madagaskar. Aber das ist ein typisches Beispiel, wie ein solch gigantisches Projekt dann zu Konflikten, zu Unruhen, zu Bürgerkrieg sogar führen kann.
Die Frage stellt sich, ob internationale Regulierungen, Codes of Conduct oder internationale Verträge aufgestellt werden müssen, um dem bunten Treiben Einhalt zu gebieten. Ja, sagt das International Food Policy Research Institute in Washington, das über präzise Kenntnisse über das verfügt, was sich in den verschiedenen Ländern tut. Ja, sagt auch Miges Baumann, der als Agrarexperte die Mechanismen auf dem Weltmarkt gut kennt.
Also ich denke, unterbinden ist sehr schwierig, weil im freien Markt herrscht immer der Stärkere und der kann sich durchsetzen. Aber es müsste sicher reguliert werden mit verbindlichen Normen. Also es braucht erstens viel mehr Transparenz, weil man weiß meistens nicht einmal richtig, wer was wo macht und zu welchen Konditionen, wie lang ist das jetzt für 99 Jahre gemietet oder für immer verkauft. Dann müssten die lokalen Landrechte, die Landtitel, die kollektiven Landrechte und die traditionellen Landrechte mit berücksichtigt werden. Dann müsste der Gewinn sicher auch so verteilt werden, dass ein großer Teil auch im anbauenden Land bleibt. Dann die ökologische Nachhaltigkeit, also es müssten Bedingungen bestehen, wie und was angebaut werden darf und wie das mit den Wasserressourcen geht.
Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Bis dahin werden noch viele andere Länder die Erfahrung machen, wie die Kleinbauern in Kambodscha, die mein Kollege Thomas Kruchem vor kurzem besucht hat.
Nordöstlich der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh in der Provinz Kompong Cham erstrecken sich zwischen kleinräumig parzellierten Reisfeldern bis an den Horizont reichende Plantagen. Cashewnussbäume, unter denen Arbeiter Nüsse sammeln, dunkelgrüne Gummibäume, Cassava für die Produktion von Biosprit. Die meisten dieser Plantagen sind erst wenige Jahre alt. Chinesen und Vietnamesen haben hier investiert und bescheren dem armen Kambodscha dringend benötigte Devisen. Devisen, die wegen der Weltfinanzkrise Textilindustrie, Tourismus und Bauwirtschaft nicht mehr erwirtschaften. Und so setzt die Regierung jetzt auf ihre letzte Einnahmequelle, die Landwirtschaft. Kambodscha hat gute Böden und viel Wasser, bislang aber geringe Erträge, vor allem an Reis. Das Problem, es gibt kaum Bewässerungssysteme im Land. Das müssen wir ändern, sagt Premier Hun Sen und lädt zu Investitionen ein. Länder, die selbst wenig Nahrungsmittel produzieren und unter der Preisexplosion 2008 litten, sollen Reis anbauen in Kambodscha. Länder und auch Firmen, die gutes Geld verdienen wollen, mit auf 99 Jahre gepachtetem Ackerboden. Das Angebot haben inzwischen mehrere Staaten angenommen, zum Beispiel Kuwait und Katar. Fast 1 Milliarde Dollar an weichen Krediten für Bewässerungsanlagen haben die beiden Scheichtümer den Kambodschanern zugesagt. Dafür sollen sie fürs Erste rund 200.000 Hektar Ackerland bekommen. Die Frage lautet: Was bedeuten solche Großinvestitionen für Kambodscha? Wem kommen sie zugute und auf wessen Kosten gehen sie? Erste Antworten findet, wer auf der Nationalstraße 7 weiter nach Nordosten fährt, in die Provinz Krathie. Dort liegt nicht weit vom Städtchen Snowell, das Dorf Mean Chay. Unter dem auf Stelzen ruhenden Holzhaus des Bauern Sarun Ket suhlen sich zwei Schweine im Schlamm, während auf einem niedrigen Tisch die Familie zu Mittag isst. Sarun Ket ist 48 Jahre alt. Sein Volk, die Stiang, betreiben seit Jahrhunderten rotierenden Wanderfeldbau. Sie bauen Reis, Süßkartoffeln und Cassava an, sammeln Früchte, Pilze und Rattan. Sarun Kets Eltern haben das Regime der Khmer Rouge in den 70er Jahren nicht überlebt. Viele im Dorf träumen bis heute vom Horror jener Zeit. Und seit kurzem haben sie Albträume ganz neuen Inhalts.
Im Juli 2008 tauchten plötzlich Bulldozer einer Firma mit dem Namen CVI hier auf und begannen den Wald, den wir seit Generationen nutzen, zu roden. Auch mehrere unserer Cassava- und Reisfelder zerstörten die Bulldozer. Und dann pflanzten die Arbeiter überall Gummibäume. Als wir bei den Behörden protestierten, kamen schließlich der Distriktsgouverneur und ein CVI-Manager in unser Dorf. Die Firma sei hier, sagten sie, um die Armut der Menschen zu bekämpfen. Sie wolle die Gegend entwickeln und Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen nicht als Sklaven auf einer Gummibaumplantage arbeiten, haben wir daraufhin gesagt. Wir wollen wie unsere Vorfahren unser eigenes Land im Wald bewirtschaften. Der Gouverneur und der Manager aber haben uns gar nicht zugehört.
Ein Landkonflikt in Kambodscha. Einer von Tausenden. Eine Firma, ein Politiker, ein hoher Militär wollen ein Stück Land, das seit langem von Reisbauern oder Ureinwohnern genutzt wird, die jedoch selten einen Eigentumstitel vorweisen können. Alle Kataster nämlich wurden unter der Khmer Rouge-Diktatur vernichtet. Der Neuaufbau ist angesichts zahlloser konkurrierender Ansprüche äußerst kompliziert. In der Praxis heißt das, die Mächtigen setzen sich durch. Unter ihnen viele Militärs, die zu vielleicht größten Wirtschaftsmacht im Lande aufgestiegen sind, erklärt Manfred Hornung, deutscher Mitarbeiter der kambodschanischen Menschenrechtsorganisation Likado.
Die staatlichen Ausgaben für das Militär, Löhne für Militär sind sehr gering. Das heißt, es erfolgt oft eine Kompensation über Zugang zu anderen Ressourcen. Die jeweiligen Militärkommander in Distrikten erhalten einfach freie Hand, um sich selbst zu bedienen und auch ihre eigenen Leute alimentieren zu können. Das heißt, das Militär ist sehr stark involviert in Landvertreibungen. Die ländliche Bevölkerung hat dann oft überhaupt keine Chance, da irgendwelche Widerstand aufzubauen oder rechtlich sich zu schützen, da diese Militärkommandeure natürlich sehr gut verbunden sind mit den nationalen Machthabern.
Die wiederum eigene Landinteressen haben. Beurkundet vielfach in sogenannten wirtschaftlichen Landkonzessionen. Die erlauben, gewaltige Latifundien für bestimmte Zwecke zu nutzen. Land, auf dem oft seit Generationen Kleinbauern leben, die nun gewaltsam vertrieben werden. Ohne Rücksicht auf das mit europäischer Hilfe konzipierte Landgesetz Kambodschas. Nach diesem Gesetz dürfen zum Beispiel Landkonzessionen maximal 10.000 Hektar umfassen. Tatsächlich gibt es Konzessionen für bis zu 300.000 Hektar. Nach dem Gesetz muss auch vor der Erteilung von Landkonzessionen mit der betroffenen Bevölkerung verhandelt werden. Eigentumsansprüche sind zu respektieren und angemessene Entschädigungen zu zahlen. Doch niemand setzt das Gesetz durch. Kambodschas dafür zuständige Richter gelten als durch die Bank korrupt. Der Bauer Sarun Ket, dem das Leben tiefe Kerben ins Gesicht gegraben hat, erzählt vom Leben im Wald. Von Schlangen und Tigern, die noch sein Großvater gesehen hat. Vom Landgesetz, an das er bis heute glaubt.
Nach diesem Gesetz muss die Regierung unsere Eigentums- und Nutzungsansprüche auf den Wald prüfen, bevor sie sogenannte wirtschaftliche Landkonzessionen vergibt. Und die Prüfung wird ergeben, dass wir als ethnische Minderheit ganz klar das Recht haben, hier zu bleiben. Seit Generationen betreiben wir in diesem Wald Wanderfeldbau, bauen hier Reis, Süßkartoffeln und Cassava an, sammeln Früchte, Pilze und Rattan. Und bis zum letzten Atemzug werden wir dafür kämpfen, dass wir so weiterleben können.
Es Experten schätzen, dass die Summe der wirtschaftlichen Landkonzessionen in Kambodscha inzwischen 2 Millionen Hektar erreicht hat. Bei einer bewirtschafteten Fläche von insgesamt weniger als 3 Millionen Hektar. Und mindestens die Hälfte der Konzessionen befinde sich de facto in den Händen von Ausländern. Das sei nicht von vornherein nur schlecht für Kambodscha, meint Yang Saing Kuma, Chef der landwirtschaftlichen Entwicklungsorganisation CEDAC. Ausländische Investoren brächten oft einen Modernisierungsschub. Sie förderten den Aufbau einer Agrarprodukte verarbeitenden Industrie in Kambodscha. Andererseits jedoch berge das Engagement von Investoren aus Kuwait oder Katar erhebliche Gefahren.
For the rice intensification, there's a lot of risk with the environment when you build a
Intensiver Reisanbau ist hier in Kambodscha extrem gefährlich für die Umwelt. Wer mit Hilfe von Bewässerungssystemen in der Trockenzeit eine zweite und dritte Ernte erzielen will, greift zwangsläufig auch zu Dünger und Pestiziden, die unser Wasser belasten. Das Wasser des Tonle Sap-Sees insbesondere, dessen Fischbestände 70% des kambodschanischen Proteinbedarfs decken. Außerdem führt das Roden von Wäldern für den Reisanbau zu Erosion und gefährdet so zusätzlich den Lebensraum der Fische.
Die enge Verbindung von Reisanbau und Fischerei in Kambodscha, sagt der Agrarexperte, funktioniere nur in einem intakten Ökosystem. Eine an kurzfristigem Profit orientierte Landwirtschaft könne dieses System rasch zerstören. Und auch das soziale Gefüge im ländlichen Raum Kambodschas, wo bis heute 80% der 14 Millionen Kambodschaner als Subsistenzbauern leben. In Kambodscha, wo es einen Rechtsstaat nur auf dem Papier gäbe und die Starken den Schwachen seit Jahren Land wegnehmen, werden auch ausländische Großgrundbesitzer rücksichtslos handeln, befürchtet Kuma.
Was bleibt als vorläufige Erkenntnis? Dass wir es wohl zu tun haben mit einer neuen Form des Kolonialismus oder in den Worten von Miges Baumann, Entwicklungsexperte bei der Entwicklungsorganisation Brot für alle.
Es läuft jetzt einfach viel mehr als Business, als Geschäft, nicht mehr mit Armeen und Kolonialmächten, die mit großen Schiffen und so vorfahren, sondern es läuft alles viel dezenter und subtiler. Und wenn es dann, und das wird es auf jeden Fall, zu Landkonflikten kommt, zu Aufruhr, zu Unruhen, dann ist es dann die nationale Polizei, das nationale Militär, das diese Unruhen niederschlägt, und es sieht dann so wie nach einem innenpolitischen Problem aus und nicht wie nach einem kolonialen Problem, das von außen kommt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.